Als wir Anfang des Jahres geplant hatten, komm, lass uns doch mal auf den Iran schauen und den Ausgang dieses Aufstandes, der Revolution vor Ort, da wusste niemand, welche Brisanz der Konflikt dann doch noch entwickeln sollte. Denn spätestens seit dem Angriff des Irans und der USA, USA und Israel auf den Iran, sind nicht nur viele geistige Führer tot, sondern gefühlt auch der Plan, wenn es denn überhaupt einen gab. Mal gibt Trump zu, man greife aus Spaß an, mal dauere der Krieg nur noch Tage, mal Wochen und dieser Ausgang ist ungewisser denn je. Und genau deshalb wollen wir heute auf den Iran schauen und eigentlich auch auf Syrien, aber das hat nicht so richtig geklappt. Dementsprechend auf den Iran und wir versuchen mal, das heute hinzubekommen, so gut wie es heute mit all den Problemen, die wir schon hatten, klappen wird. Und das alles machen wir zusammen mit Barbara Mittelhammer. Insofern, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Syrien. Ein Land im Aufbruch. Kann der Neustart gelingen? Eine große Herausforderung. Auch für die, die zurückkehren. Wie Heber und ihre Familie.
In Deutschland ist es viel schöner, aber hier auch.
Sie haben große Hoffnungen. Der Wiederaufbau. Ein Mammutprojekt für Generationen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Um das gleich mal klarzustellen, in dieser Woche sind wir natürlich nur ein unverbindliches Eskapismus-Angebot in einer Weltlage, die sich für Comedy nicht gerade aufdrängt. Jetzt auch noch Krieg im Nahen Osten mit Potenzial zum Flächenbrand. Vielen Dank auch, Nobelpreiskomitee in Oslo. Hättet ihr Donald Trump euren doofen Preis gegeben, wäre das alles nicht passiert. Mann, echt, ey. So, und natürlich freut man sich für die unterdrückten Menschen im Iran, die auf ein Ende dieses Terrorregimes zumindest mal hoffen dürfen. Gleichzeitig lehrt die Geschichte von Irak bis Afghanistan, dass es schon hilft, ein Kriegsziel zu haben. Eine Exit-Strategie, im Grunde, ja, einen Plan.
Ich habe keine Ahnung. Geht das eine Woche, geht das zwei Wochen?
Was kommt dann?
Es kann keiner sagen, dauert es zwei Wochen, drei, vier Wochen. Keiner kann es sagen. Das kann man noch nicht sagen.
I don't know.
Keine Ahnung.
Was heißt das dann jetzt konkret? Vier Wochen, drei Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen?
Wir sind heute schon sehr weit vorangeschritten mit unserem Zeitplan. Wir sind weit vor unserem Zeitplan, was auch immer dieser Zeitplan sein soll.
Ja, sag mal, lieber TM, unsere letzte reguläre Folge rückt ja immer näher. Dementsprechend, was sind denn aus deiner Sicht deine, Klammer auf, podcast-spezifischen, Klammer zu, vielleicht auch nicht, Ziele, die du dich für die letzten Folgen so gesetzt hast, außer ich vermute, RB zu ärgern?
Nein, das mache ich ja gar nicht mit Absicht. Also ich würde sagen, mein größtes Ziel ist, dass ich bei jeder Folge dabei bin, weil, ich weiß nicht, ob es dem einen oder der anderen aufgefallen ist, aber seit ich an diesem Podcast teilnehme, habe ich noch keine einzige Folge verpasst. Und das ist ja jetzt schon arg ärgerlich, wenn ich es nicht bis zum Ende schaffen würde. Deswegen habe ich mich auch heute durchgerungen, obwohl ich eigentlich ein bisschen krank bin. Aber abgesehen davon würde ich vielleicht noch sagen, dass ich mit Feuer und Flamme, wenn ich dann wieder gesund bin, meine Werte weiter vertrete und gerade in den letzten Folgen noch mal ein bisschen die ein oder andere Brandrede schwingen kann oder so, das wäre ziemlich cool, aber das wird sich dann zeigen.
Die ein oder andere Brandrede ist auch eine Forderung, wenn die Brandmauer schon in Deutschland fällt oder immer mehr fällt. Herzlichen Dank auch an dich. Also, wie in der Einleitung schon zu hören gewesen, war es unser ursprünglicher Plan, dass wir heute auf Syrien und den Iran schauen. Warum Syrien? Da war ja vor einiger Zeit eine Art Revolution erfolgreich im weitesten Sinne und hat sich auch im weitesten Sinne Staat herausgebildet. Wir wollten heute durchaus den Blick mal darauf werfen, ja, wie sieht es denn da ganz konkret aus und welche Lage haben wir? Allerdings hat es da so ein paar technische Schwierigkeiten gegeben mit dem Gast, der dafür geplant war. Deshalb haben wir heute umso mehr Zeit, über das eigentlich vielleicht aktuell interessantere Thema zu sprechen, nämlich den Iran und der Konflikt, der dort sich zum Krieg entwickelt hat und durchaus das Potenzial hat, die eh schon kaputte Weltordnung, aber auch mehr denn je irgendwie ins Wanken zu bringen. Und das ist heute dann eben so ein bisschen unser Schwerpunktthema, ist ja auch nicht schlecht, wenn der Fokus darauf liegt. Das Ganze machen nicht nur TM und ich alleine, das wäre langweilig, sondern es sind noch ein paar mehr. Und auch an der H geht die Frage, wie gerade eben, was sind denn deine als quasi Startergeneration Podcast- oder auch nicht Podcast-spezifischen Ziele für die letzten Folgen?
Ich würde sagen, ein konkretes Ziel
wäre es nochmal das meiste aus den letzten Folgen mitzunehmen. Vor allem, ja, jetzt in der Runde auch ein bisschen, ja, euch noch besser kennenzulernen und die Diskussion natürlich auch weiter aufflammen zu lassen und vor allem einfach Zeit für Politik im Alltag zu finden, der bei mir gerade sehr, sehr voll ist in der Vorbereitung meiner letzten, hoffentlich letzten Klausuren im Studium. Ja, das wäre, glaube ich, so das konkrete Ziel, einfach so dieses Bewusstsein zu schaffen oder diese bewusste Zeit zu nehmen, so wie für Sport, Essen, Politik, weil ja, das ist einfach auch extrem wichtig.
RB, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe potenziell die Reihenfolge vergessen.
Deshalb spreche ich dich an. Ich habe das antizipiert, weißt du?
Das freut mich sehr. Ist mir dann auch aufgefallen, als jemand was gesagt hat. Also, mein Ziel ist erstmal dabei sein, ist alles, meines Erachtens. Ich hoffe, dass ich es schaffe, bei allen dabei zu sein, aufgrund wechselnder Lebens- bzw. Wohnumständen für die nächsten paar Monate für mich. Ich hoffe einfach, dass ich das Maximale mitnehmen kann. Und ich glaube, ich muss mir nicht als Ziel setzen, besonders mich gut hervorzutun in dem Ganzen, weil insbesondere für die letzte Folge kommt noch mal die geballte Kraft auf uns zu und das wird spaßig genug.
Das war schon fast so eine Art Spoiler. Ehren, wie sieht's bei dir aus? Welche Ziele hast du dir gesetzt für die letzten Folgen?
Naja, da das ja in Klammern steht, dachte ich mir, lasse ich es auch in Klammern. Mein Ziel ist es eigentlich, ein bisschen zu rewinden und in den nächsten Wochen auch nochmal ein paar alte Folgen reinzuhören. Vielleicht auch in Folgen, in denen ich selber, Folgen anhören, nochmal anhören, bei denen ich selber nicht dabei war und nochmal so ein bisschen, keine Ahnung, Nostalgie aufkommen lassen.
Hast du da Folgen im Blick? Das kannst du uns teilhaben, welche du da hören wollen würdest oder ist es noch nicht gewählt?
Nee, ich höre jetzt gerade viel Rasenfunk. Ich glaube, ich höre mir auf jeden Fall die Corona-Reihe nochmal an. Da habe ich auch in Erinnerung, dass die nicht so mega lang waren. Das habe ich mir so vorgenommen schon mal.
Also wenn du gerade sagst, du hast den Rasenfunk und dann mega lang. Ich meine, da sind die Folgen auch in aller Regel 2 bis 3 Stunden lang. Kann ich sehr empfehlen, die Folge irgendwie zur Fußball in den USA.
Ja, das Problem ist, ich höre immer eine Dreiviertelstunde und dann komme ich irgendwie raus. Und ich habe irgendwie von den letzten 15 Folgen, die ich angefangen habe, vielleicht die Hälfte gehört. Aber ich nehme es mir immer vor, die dann noch zu Ende zu hören. Naja.
Immerhin. Ich habe viel zu tun. Das Ziel ist ja schon mal ganz wichtig. Insgesamt. Herzlichen Dank. Und dann sind wir heute nicht alleine, denn letztes Mal habe ich es angekündigt, da ich ja gesagt, er kommt noch irgendwann irgendwie. Und am Ende haben wir dann festgestellt, er kam nicht mehr irgendwann irgendwie. Auch wenn er, glaube ich, der Diskussion der letzten Folge gut getan hätte. Deshalb sind wir umso dankbar, dass er heute wieder da ist. Sein Haar erstrahlt, er erstrahlt. Hans, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hans, ich brauche für dich nicht die Frage stellen, was sind deine Ziele, glaube ich, für die letzten Folgen, das ist Quatsch. Aber hast du irgendwas, was du dir an großen Zielen so für die nächsten Monate noch persönlich vorgenommen hast?
Wenn ich sie hätte, würde ich sie hier nicht offenbaren.
Aber du hast welche, verstehe ich damit?
Ja, natürlich.
Okay, gut.
Mysteriös.
Das Geheimnisvolle ist es noch. Gut, damit sind wir fast vollständig, denn JV kam jetzt noch dazu. Ich weiß bloß nicht, ob seine Technik das ermöglicht. JV, gib mal ein Zeichen, ob du sprechen kannst.
Ja, ein wunderschön.
Ja, siehst du.
Hört man mich?
Ja, man hört dich fast, als wenn du nie weg gewesen wärst. Die Frage, die gerade an alle gegangen war, war die Frage, die sich ein bisschen aus dem Rückmeldung...
Ja, das Problem ist... ich habe irgendwie... Kompletter PC ist dreimal abgestürzt, ich musste neu starten. So, jetzt
alles gut.
Jetzt scheint es endlich zu funktionieren.
Alles gut, die Frage, die alle anderen auch bekommen haben, war, ob es für dich Ziele gibt für die letzten, also es muss nicht podcast-spezifisch sein, aber es könnte, Ziele für die letzten Folgen. Hast du da Sachen, die du noch benennen würdest?
Ja, das ist eine gute Frage.
Lange Pause.
Ja, keine Ahnung, also ja, persönlich habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich Ziele, kommt dann sehr stark drauf an. Wir haben uns ja auch schon abgestimmt, dass wir eine Folge machen, wo alle dabei sind, so, und das fand ich eigentlich auch mit eins der wichtigsten Sachen, so dieses Zusammenkommen mit allen so. Das fand ich ganz wichtig, aber ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich, ja, keine Ahnung.
Blöd, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird, ne? Das ist aber super optimal gesagt.
Ja,
aber ich soll sagen. Bilder benutzen.
Richtig, wir freuen uns ja, dass du schon insgesamt. Wir freuen uns ja schon, dass du insgesamt da bist. Das ist ja schon gut, damit sind wir schon sehr zufrieden. Genau, und damit würde ich vorschlagen, wir gucken hinein ins Thema. Und das Hauptthema, was uns heute beschäftigen soll, nämlich der Konflikt im Iran. Warum das Ganze, habe ich anfangs schon gesagt, ich glaube, an niemanden ist das vorbeigegangen, dass das in den letzten Wochen angefangen von den kleinen Revolutionen oder großen Revolutionen, die versucht worden sind im Land, die dann brutal niedergeschlagen sind, übergegangen zu dem Angriff, der da aktuell läuft, also der Präventivschlag, wie es genannt wird. Ich glaube, das ist allen klar. Und wir wollen heute versuchen, so ein bisschen den Iran und die Entwicklung für uns ja letztlich irgendwie einzuordnen. Und so ein bisschen zu schauen, was ist bisher passiert, aber auch vor allen Dingen zu schauen, was kann vielleicht noch passieren und was geht ja in den nächsten Wochen dort gegebenenfalls nicht bloß ab, sondern was bedeutet das Ganze auch für die gesamte Welt. Und deshalb sind wir heute natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns Expertise mit dazu geholt, denn ohne die geht's natürlich nicht. Und tatsächlich ist es gerade aktuell gar nicht so einfach. Also A, gibt zum Thema Iran, glaube ich, ganz Menge Personen, die der Meinung sind, sie haben dazu viel Wissen. Aber entweder sind sie stark eingebunden oder sie haben doch nicht so viel Wissen. Und wir sind dankbar, dass wir beides haben. Jemand, der verfügbar ist und der sich auskennt. Das ist ja eine perfekte Kombi. Bei uns heute zu Gast ist Frau Mittelhammer. Hallo, Frau Mittelhammer.
Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Frau Mittelhammer, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum muss man mit Ihnen über den Iran sprechen?
Ich bin Barbara Mittelhammer und bin politische Analystin, unabhängige politische Analystin in Berlin. Das heißt, ich arbeite ähnlich wie ein Think Tank oder ein Forschungsinstitut sozusagen, aber eben als eine Person und berate in der Funktion Ministerien, arbeite zusammen mit Stiftungen oder internationalen Organisationen, EU-Akteuren und eben seit vielen Jahren intensiv zu Iran und im Kontext von Iran, dem Zusammenhang. Hoffe ich, dass wir da heute ein gutes Gespräch haben miteinander.
Stimmt denn meine Beschreibung, dass Sie gerade viel zu tun haben?
Ja, das stimmt natürlich. Wobei sich gleichzeitig auch immer so die Frage stellt, was man denn tun kann in dem Kontext. Und ich denke, dass in dem Zusammenhang viele Menschen, die zu Iran arbeiten, gerade gerne viel arbeiten, weil man dann zumindest das Gefühl hat, an Debatte und Diskurs und vielleicht irgendwie auch an Dingen beitragen zu können.
Also würden Sie sagen, Iran ist so ein klassisches Thema, da guckt alle rauf, wenn da gerade was passiert und sonst interessiert es niemanden?
Es ist ein bisschen ein strukturelles Problem, dass wir viele Dinge wiederkehrend beobachten können. Also dass viele Probleme, viele Herausforderungen, aber dann eben auch viele Empfehlungen, die man so ausspricht oder die eben ich ausspreche oder Kolleginnen aussprechen, jetzt nicht vollends neu sind, sondern bestimmte Dinge sich immer wieder wiederholen natürlich, man bestimmte Dinge immer wieder sagt und dann in so Krisenmomenten natürlich die Aufmerksamkeit sowohl im öffentlichen Diskurs, aber auch die politische Aufmerksamkeit natürlich größer ist. Ja, das stimmt.
Vielleicht letzte Frage, bevor wir dann so langsam in die inhaltlichen Fragen reingehen. Merken Sie denn, dass ein besonderer, ich sag mal, Fokus aus bestimmten medialen Positionen auf sie ist. Ich frage deshalb, weil man hat immer das Gefühl, wenn jetzt jemand sich öffentlich äußert und zum Beispiel sich erlaubt zu sagen, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig ist, dann gibt es von bestimmter medialer Seite und bestimmten Positionen gleich Gegenwehr, um nicht zu sagen, relative Hetzkampagnen, die da teilweise sogar stattfinden. Nehmen Sie sowas auch wahr, dass dann bewusst gegen Positionen oder gegen sie dann medial geschossen wird von bestimmten Personen?
In der Art, als Hetzkampagne oder als Ähnliches würde ich es nicht bezeichnen. Es ist ein sehr stark polarisierter und polarisierender Diskurs. Und mein persönliches Anliegen ist da zum einen analysebasiert und evidenzbasiert zu argumentieren, so weit wie möglich. Und weil ich eben auch viel aus Perspektive menschlicher Sicherheit oder eben auch viel aus feministischen Perspektiven denke und argumentiere, viel vor allen Dingen den Fokus darauf zu legen, was eigentlich Perspektiven der Menschen im Land sind. Und insofern versuche ich da so weit wie möglich diese Polarisierung sein zu lassen oder beiseite zu lassen oder soweit es denn geht, das zu ignorieren.
Ja, ich frage deshalb, weil haben Sie schon mitbekommen, dass es ja immer wieder gerade in Social Media entsprechend Kritik gibt oder Aufgang gibt und auffällig war gewesen, gestern wurde ja verkündet, dass Georg Ressle Monitor letztlich verlässt und korrigiere mich, Hans, ich glaube, er wird Studiochef in Nairobi, ne?
Richtig.
Richtig, genau. Und dann gab es heute einen schönen, oder nicht so schönen Tweet von Marie van den Benken, also so eine Journalistin, Schrägstrich, Influencerin, Schrägstrich, Model, keine Ahnung, was sie genau ist. Und sie hat dann so schön geschrieben, naja gut, wenn der ARD, der sich jetzt so für Antizionismus einsetzt, da die Person abschiebt, das heißt ja was. Also das ist so, da merkt man gerade, es ist eine extrem schwierige Situation, wo viel Hass auf alle Seiten stattfindet. Umso besser ist es ja vielleicht, wenn man versucht, so ein bisschen multiperspektivisch, soweit das geht, darauf zu schauen. Vielleicht wäre der erste Punkt zur inhaltlichen Frage, wenn man auf den Iran schaut. Das ist ja eine Entwicklung im Iran, die nicht komplett überraschend kommt. Denn der Staat an sich und die Regierung an sich ist ja seit Jahrzehnten, sagen wir mal, umstritten. Seit Jahrzehnten gibt es ja immer wieder Aufstände gegen die Regierung letztlich. Und eigentlich, so sagt man ja alles, hat das alles mal angefangen mit dieser, wie sie es selber bezeichnet haben, also die Herrscher selber bezeichnet haben, islamistischen Revolution. Das heißt, wenn wir mal ganz kurz diesen historischen Blick einnehmen und uns mal ganz kurz darstellen können, wie kam denn eigentlich die jetzige Regierung, also jetzt nicht die aktuelle, aber die in der Langzeit, wie kam die im Prinzip an die Macht? Wie ist diese Entwicklung gewesen und stimmt diese Bezeichnung, die sie sich ja selber gegeben haben, islamische Revolution überhaupt? Es gibt übrigens beide Begriffe, aber ja.
Ja, aber die Regierung in Teheran würde sich niemals als islamistische Revolution bezeichnen.
Da hast du recht. Danke.
In dem Sinne heißt ja Iran, also der offizielle Name des Staates, ist ja auch die Islamische Republik Iran. Und insofern, ja, die geht zurück, also die Islamische Republik geht zurück auf die Revolution 1979, eben gegen das autoritäre Schah-Regime seinerzeit unter Reza Pahlavi. Und es gab eben diese revolutionäre Bewegung, die in dem Moment bestand aus ja, einer breiten Koalition aus der Bevölkerung heraus, verschiedene linke Gruppierungen, liberale und säkulare Kräfte, aber auch starke islamische Kräfte, die mobilisiert haben und die in einer Gesamtbevölkerung es geschafft haben, diese breite Koalition zu vereinen, auf die Straße zu bringen sozusagen und sich in dieser Revolution gegen den Schah und das Schah-Regime seinerzeit durchzusetzen. Und es hatte sich dann aber aus dieser breiten Koalitionsbewegung heraus relativ schnell Ayatollah Khomeini damals durchgesetzt sozusagen als Führungsfigur und dann eben es auch geschafft, in diesem Momentum relativ schnell die anderen Kräfte, die in dieser breiteren Koalition dabei waren, ja, zu marginalisieren, also das heißt, an den Rand zu drängen, sei es entweder im Land, aber eben auch durch relativ schnell dann entsprechende Repressionen, durch Inhaftierungen im Land oder auch diese Menschen und Gruppierungen ins Exil zu treiben. Und darüber gab es dann eben diese, ja, sozusagen Machtkonsolidierung und so ist dann auch diese heute Machtstruktur entstanden, also eben mit dem obersten Führer an der Spitze, immer noch der oberste Führer in der Zwischenzeit, wie Sie ja auch gesagt haben, natürlich nicht mehr Khomeini von damals seiner Zeit, und aber eben auch einer sehr starken militarisierten und aber auch eng zugespitzten wirtschaftlichen, militärischen Elite, die dann so aber auch getragen von einem gewissen System und von einem gewissen Regierungssystem natürlich auch diese Macht konzentriert und konsolidiert hat.
Sie haben ja schon gesagt, dass das im Prinzip ein eigenes, eigenes Machtzentrum für sich aufgebaut hat. Also nicht bloß diese Gottesstaatsstruktur, sondern letztlich ja auch irgendwie eine spezielle Struktur, die als Schlussfolgerung gezogen ist aus dieser Revolution. Eine Schlussfolgerung ist ja zum Beispiel, sind unter anderem diese Revolutionsgarden und diese, sagen wir mal, Struktur im Militärischen. Könnten Sie vielleicht ganz knapp diesen staatlichen Aufbau so ein bisschen skizzieren? Also wie sehr sind diese verschiedenen Akteure miteinander verzahnt? Besonders welche Rolle spielen diese Revolutionsgarden innerhalb des Staates? Das haben sich übrigens gemutet.
Ja, genau. Ich habe kurz den Button verloren gehabt. Ja, gerne. Also es gibt natürlich vor allen Dingen einer Zentralisierung den obersten Revolutionsführer, dessen Position auch weiterhin so heißt. Das heißt, das ist im Endeffekt letztlich der letzte Entscheidungsrat oder die letztentscheidliche Person. Es gibt aber gleichzeitig verschiedene politische Ämter und Institutionen. Zum einen natürlich den Präsidenten im Land, der als Regierungschef dann auch durchaus einige, also einige Kompetenzen hat, aber eben letzten Endes überschattet wird von der strategisch-strukturellen Rolle des obersten Revolutionsführers in dieser Funktion. Es gibt dann verschiedene andere Gremien, es gibt auch bestimmte demokratische bzw. scheindemokratische Elemente, wie eben beispielsweise ein Parlament, wobei die zum einen natürlich die die Kriterien und die Wahlfreiheit nicht die ist, wie wir sie kennen, in keinstem Fall man das als Demokratie in solches bezeichnen könnte und natürlich auch die, die Kompetenzen des Parlaments in keinster Weise zu vergleichen sind. Und dann gibt es verschiedene andere Gremien, beispielsweise wie den Nationalen Sicherheitsrat, aber eben auch sowas wie den Wächterrat oder eben auch den Expertenrat. Das sind Gremien, die sehr eng die religiösen Elemente mit dann den staatlichen Elementen und den Regierungselementen zusammen verknüpfen, um eben so eine Mischung aus einer Machtkonsolidierung eben auch in diesem islamischen Charakter des Regimes zu verhaften, aber das Ganze eben auch in den staatlichen Unterbau einzufüttern. Also das heißt, es hängt nicht alles an einer Person, es hängt auch nicht alles an einzelnen Figuren, sondern es gibt eben durchaus diese stark getragene Struktur. Und das Ganze wird aber eben, und Sie hatten es eben angesprochen oder auch danach gefragt, von den Revolutionsgarden beziehungsweise von einem sehr umfassenden Sicherheitsapparat getragen, der eben mit Repression und Überwachung und auch ideologischer, sag ich mal, Durchwanderung getragen, dieses Regime auch am Leben erhält. Also das heißt, es gibt die Revolutionsgarden an und für sich, die bestimmte Elemente aus militärischen Elementen haben, die neben dem normalen Militär sozusagen noch bestehen als sozusagen extra Einheit und die aber auch verschiedene Komponenten innerhalb des Landes, aber auch international haben. Es gibt dann aber auch beispielsweise andere Institutionen wie die sogenannten Basij, die dann sowas Paramilitärisches sind sozusagen, die an verschiedensten gesellschaftsrelevanten Institutionen angedockt sind, die dann alle entsprechende Basij-Einheiten haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch andere Elemente dieses Sicherheitsapparates, der natürlich dann im Endeffekt diesen Staat massiv trägt und in verschiedenen Elementen, das auch zu beobachten ist, über die letzten Jahre hinweg, dass sich auch eine Militarisierung, sag ich mal, in diesem Rahmen herausgebildet hat, dass also beispielsweise auch Elemente der Revolutionsgarden, der IRGC, auch zunehmend an politische Macht gekommen sind, eben auch getragen über ein starkes Element wirtschaftlicher Macht, weil sich darüber natürlich auch bestimmte Loyalitäten nicht nur über Ideologie, sondern eben auch einfach über tatsächlich wirtschaftliche Profit von diesem Regime gewährleisten.
Nur ganz kurz, über wie viele Menschen sprechen wir bei diesen paramilitärischen Strukturen? Weil die Zahlen, die ich da gefunden habe, sind sehr unterschiedlich. Die Range ist sehr groß. Welche Zahl würden Sie schätzen? Weil das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man später mit möglicher Diskussion um Regime-Change sich beschäftigt, wenn man weiß, dass da so und so viel Paramilitärs aktiv sind.
Es ist wirklich wahnsinnig schwer zu sagen. Es gibt eine riesige Spannbreite an Mitgliederzahlen von irgendwie 600.000 bis 1 Million und darüber hinaus. Es gibt auch von den Stützpunkten 40.000 bis über 50.000 Stützpunkte über das Land verteilt. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist der Aspekt, dass es tatsächlich so einen gesellschaftsdurchwachsenen Faktor hat. Also dass es eben eine substanzielle Zahl ist und dass es vor allen Dingen so aufgebaut ist, dass es in jedes gesellschaftliche Element angedockt ist. Also an Schulen, an Universitäten, an bestimmten Arbeitsstellen, an Forschungseinrichtungen, dass es eben dieses Element überall gibt. Und das ist tatsächlich was, wie Sie sagen, wenn man, was viel zu wenig passiert, darüber nachdenken würde, was es an Zukunftsperspektiven gibt, an sogenannter Übergangsjustiz, also Transitional Justice Perspektiven gibt oder eben auch an solchen Komponenten für, wie würde man denn darauf hinwirken, gesellschaftliche Fragmentierung aufzulösen, aufzuarbeiten, das dann, glaube ich, stark in den Mittelpunkt nehmen müsste. Aber die Zahlen schwanken tatsächlich sehr, was auch daran liegt, dass natürlich Zugang zu sehr konkreten Zahlen ein sehr politisiert ist und eben sehr sicherheitsrelevant, gerade in so einem System.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Letztlich gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja eigentlich trotz dessen, obwohl das Regime ja eigentlich so stark durchregiert, immer wieder Aufstände und Versuche, Änderungen herbeizuführen. Über den aktuellsten Anfang des Jahres sprechen wir gleich, aber in den letzten Jahrzehnten gab es ja eigentlich immer wieder welche. Den letzten, den man sich noch erinnert, bevor die aktuelle Aufstände waren, war ja das um Mr. Amini letztlich, ne, und die Kopftuchdebatte, die darum gefolgt ist innerhalb des Regimes. Wenn wir jetzt mal den aktuellen Aufstand außen vor nehmen, gab es in den letzten Jahren Bewegungen der Zivilgesellschaft, die Veränderung erreicht haben? Also hat das Regime im Laufe der Jahre auf diese Sachen reagiert? Man könnte ja vermuten, mit stärkerer Liberalisierung, wie es wahrscheinlich bei Mr. Amini ja auch gewesen ist. Aber gab es darüber hinaus Bewegungen, wo man gesagt hat, okay, wir gehen auf das Volk irgendwie zu, um unsere Macht zu erhalten? Oder hat man dauerhaft irgendwie die Karte des gewaltsamen Durchregierens gespielt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Die Frage dessen, inwiefern dieses Regime reformierbar ist, ist eine der größten Streitfragen auch innerhalb des iranischen Diskurses, also innerhalb natürlich im Land, innerhalb der Diaspora, aber auch innerhalb der Zivilgesellschaft, und auch, es ist ja letzten Endes eine Strategiefrage. Was man sehen kann, ist, dass es tatsächlich verschiedene sehr große und aber auch einige kleine Mobilisierungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab, von 2009, was wirklich mit einer der größten Bewegungen oder eigentlich die größte Bewegung seit 79 war. Das war damals eben dem Auslöser des Wahlbetrugs, die massiven Proteste, die dann landesweit daraus entstanden sind. Es gab 2017, 2018 Proteste, 2019 dann eben 22, 23 mit Frau Leben Freiheit, und aber zum Beispiel auch 2024, 2025, wo es dann immer wieder und vereinzelte Gewerkschaftsproteste gab oder viele Proteste, wo es einerseits um wirtschaftliche Faktoren, andererseits um so soziale soziale wirtschaftliche Elemente ging, bis jetzt eben 2025, 2026 die letzten Proteste. Und es ist schwierig zu sagen, inwiefern, oder ich würde kaum sagen, dass daraufhin das Regime, sag ich mal, auf die Leute und auf die Bevölkerung zugegangen ist in einem Stück weit. Eher das Gegenteil. Also das hat, dass man durchaus davon sprechen kann, dass aus diesen Protesten heraus das Regime sich immer wieder die Momente genommen hat, immer wieder sozusagen den Lerneffekt mitgenommen hat, zu sagen, wenn es bestimmte Öffnungsdynamiken gab, und es war ja gerade eben vor allen Dingen um 2009 herum diese große Diskussion, gibt es reformierbare Elemente im Regime oder nicht? Und das war ja eben genau 2009 dieser Punkt, wo ein Reformkandidat letzten Endes nicht gewählt oder es diesen Wahlbetrug gab um den Reformkandidaten seinerzeit, weil sich eben im Regime eigentlich eher verfestigt hatte zu sagen, jedes Fenster für Reformierbarkeit führt eigentlich eher zu Dynamiken, die man da nicht weiter kontrollieren kann. Es gibt Gruppierungen und es gibt auch zivilgesellschaftliche Aktivistinnen, die durchaus sagen, dass es Weg und Spielräume geben kann im Regime, dass es dann aber eher in kleineren sogenannten Single-Issue-Themen ist, aber jetzt dieses größere Spektrum von der Illegitimität des Regimes und ist etwas, wo der Reformcharakter wirklich sehr, sehr stark in Frage zu stellen ist und vor allen Dingen eben mit dieser zunehmenden Zuspitzung und Verengung und der immer weiter und immer brutaleren Reaktion auf diese Proteste. Und das hatten wir ja zum Beispiel auch gesehen, von 2019 war es blutiger als 2017, 2022, 2023 mit Frau Leben Freiheit, gab es dann ja auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und über 500 getötete Protestierende. Und jetzt die Proteste 2025 mit wirklich dem Massaker im Januar 2026 ist wirklich die massive Eskalation eines, ja, vielleicht auch Überlebenskampfes dieses Regimes nach innen und nach außen. Und in dem Sinne ist es eher so, dass das Regime auf eine negative Art und Weise gelernt hat, immer brutaler und immer repressiver zu werden in der Reaktion auf diese Proteste.
Das wäre dann quasi auch die Frage, darf ich noch ganz kurz, dann kannst du gleich, die Frage zu den Eskalation, die es quasi Anfang des Jahres dann gab. Dann hat schon gesagt, also Brutalität, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, dass es extrem brutal war, auch wenn die genauen Zahlen nicht klar sind, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Hat man ja mit voller Radikalität, Abschaltung Internet und so weiter sofort darauf reagiert. Würden Sie sonst sagen, dass diese Aufstände, die es dann Anfang des Jahres gab, da nochmal eine neue Stufe waren, neue Stärke hatten? Oder waren Sie von der Idee her, wenn man die Volksbewegung dahinter anschaut, vergleichbar mit denen davor?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine neue Dimension hatte. Wegen verschiedener Gründe, die dafür sprechen. Es waren zum einen wirklich eine sehr, sehr große Zahl von Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Die Proteste die Proteste fingen ja an im Dezember 2025 in Teheran tatsächlich selber, und zwar aus dem Basar in Teheran heraus. Also das heißt eigentlich von einer Gruppe von Menschen, die bis dato auch als eine gewisse Art von Basis, Machtbasis des Regimes galten. Und es hat sich dann in den urbanen Zentren, in den Städten sehr schnell verbreitet, ist aber auch sehr, sehr schnell von den Städten in die Peripherie, also sage ich mal mehr in die anderen Provinzen, in andere Städte, auch in Grenzregionen, also innerhalb des Landes weitergesprungen. Und hat eine sehr große Anzahl von Menschen und eine sehr gesellschaftsübergreifende Anzahl von Menschen mobilisiert. Und in dem Sinne fing es auch an mit einem sehr spezifischen wirtschaftlichen, finanzpolitischen Anlass sozusagen. Das war ja dieser massive, extrem schnelle Währungsverfall. Und hat sich dann aber darüber weiterentwickelt, dass quasi die Legitimität des Regimes zum einen in diesem Moment im Sinne von, dass die Regierung ist nicht in der Lage, die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu beantworten. Deswegen die Basaris damals dann protestiert hatten. Aber es ging dann eben sehr schnell um die übergreifende Legitimität des Regimes. Und es hat ja dann eben zu diesen massiven, sehr, sehr breiten, sehr, sehr großen Protesten geführt, die durchaus eben nochmal eine Qualität und eine andere Größe und Qualität und Quantität hatten als die Proteste davor. Und das in dem Sinne, das Regime lernt auf eine grausame Weise oder hat auf eine grausame Weise die Reaktionen und ihre Strategie immer weiter zugespitzt, gleichzeitig aber auch die Protestierenden und die Bewegung ja auch.
Aha, du hast das Wort.
Ja, ich habe eine Frage zur Unterscheidung zwischen der Revolutionsgarde und der regulären Armee im Iran und vor allem dazu, wie die Revolutionsgarde neue Anhänger rekrutiert. Also ist es so, dass die Teilhabe sich positiv auswirkt, jetzt in Bezug auf junge Männer, oder ist es so, dass es kaum ein Entkommen gibt, um ja letztlich im Iran ich will nicht sagen zu überleben, aber einen sicheren Wohlstand, Ansehen zu generieren? Wie verhält sich das? Wir hören ja nur die Gegenstimmen. Mich würde interessieren, was die Motivation ist, ob Sie dazu auch forschen. Das meine ich überhaupt nicht im positiven Sinne. Es ist nur, ich frage mich, wie diktaturähnlich das aufgebaut ist zu unseren Kenntnissen.
Also es gibt in Iran Wehrpflicht. Das heißt aber, man muss aber nicht zwangsläufig jetzt sich den Revolutionsgarden anschließen, aber es gibt natürlich eine massive Anreizstruktur, sage ich mal, darüber. Und es gibt bestimmte Elemente, die dann mit einer Position beispielsweise bei so einem Revolutionsgarden einhergehen und in einem Kontext, in dem die soziale und die wirtschaftliche Lage auch so extrem ist, die Repression so extrem ist, der politische Druck und aber eben auch dann der individuelle Druck auf, wie sehr man das eigene Leben freigestalten kann oder nicht, so groß ist, ist, glaube ich, das Thema Wahlfreiheit ein anderes als das, was wir uns hier vorstellen können. Natürlich ist die Qualität zwischen die Wehrpflicht beim normalen Militär auszuüben nochmal eine andere, als die zu IRGC zu gehen. Und viele tun das dann deswegen auch nicht. Aber es ist nicht ganz so, in Anführungszeichen, einfach möglich und es ist nicht ganz einfach abzutun im Sinne von, man geht dort nur hin, wenn man ideologisch überzeugt ist. Also es ist, glaube ich, schwierig, die einzelne, sag ich mal, Motivationsstruktur sich nochmal anzuschauen oder im Detail dazu zu forschen, wäre sicher auch nochmal eine spannende Frage. Aber gerade so dieser Aspekt, glaube ich, zu beleuchten, dass es eben bestimmte Faktoren gibt, die Menschen dann ja auch, die junge Menschen dann dazu treiben, Männer dazu treiben sollen, sich dann diesen Gruppen anzuschließen, gerade so bestimmte Privilegien, was Bildung angeht, was Gehalt angeht, was Freiheiten angeht, ist, glaube ich, in so einem System auch wahnsinnig wichtig, sich genau anzugucken.
Dazu nur kurz als Rückfrage, in welchem Verhältnis von der Personenanzahl kann man sich das vorstellen aktuell? Also die iranische Armee im Vergleich zur Garde.
Das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, dass die Revolutionsgarde, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, habe ich mir ungefähr 200.000 Menschen oder hat 200.000 Mitglieder in etwa. Und das Militär, dadurch, dass es ja dann auch Wehrdienstleistende gibt und ähnliches, müsste man jetzt die genaue Zahl nochmal nachschauen tatsächlich. Aber man sieht ja quasi, an den 200.000 ist schon eine sehr spezifische kleinere Einheit. Es ist ja auch so gedacht als Eliteeinheit. Das ist ja durchaus so der Hintergrund davon gedacht, dass nicht alle Menschen dort Mitglied werden. Es gibt ja auch eine sehr starke nochmal ideologische Komponente auch der Revolutionsgarden. Das heißt, es hat auch, ich meine, nach dem Protest in 2019 wurde dann auch nochmal ein sehr viel stärkerer Wert darauf gelegt, die Revolutionsgarden eben auch sehr viel stärker ideologisch mit der ideologischen Bildung, Ausbildung in Anführungszeichen und Indoktrinierung, wenn man so möchte, zu begleiten. Also deswegen ist es so als eine kleinere Einheit durchaus gedacht.
Ich hätte noch eine Frage zu den Zielen der Protestler und Protestlerinnen im Iran. Also der Iran an sich ist ja sowieso ein ethnisch gesehen sehr heterogener Staat mit großen Minderheiten, also sehr viele Kurdinnen und Kurden, Aserbaidschaner, Aserbaidschanerinnen und so weiter. Also es ist quasi ein Vielvölkerstaat. Und wenn jetzt davon gesprochen wird, dass diese Proteste von Stadt zu Stadt aufeinander sozusagen übergreifen und es landesweit Widerstand gegen die Regierung gibt, dann frage ich mich, also der ist ja offensichtlich, gibt es ja kaum Möglichkeiten für die Widerstandleistenden, sich zu organisieren, ob der Ausgangslage. Aber welche Ziele verfolgen die konkret?
Es kommt ein bisschen drauf an natürlich. 2025 war dann der Ausgangspunkt ein anderer als zum Beispiel eben 2023. Was interessant war, jetzt bei den letzten Protesten, oft gehen Proteste und die Bewegungen aus von, sie haben es, du hast es gerade gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns siezen oder ob wir uns duzen.
Das können Sie entscheiden, wie Sie lustig sind.
Wie ich lustig bin. Okay, dann können wir uns gerne auch gegenseitig duzen. Sonst macht es uns das sehr unfair. Du hast es ja auch gesagt, es gibt eben verschiedene ethnische Gruppen, zum Beispiel die Kurden, hattest du angesprochen. Und zum Beispiel 2023, Frau Leben Freiheit, war ja ein Protest, der im Endeffekt auch aus diesen kurdischen Regionen hervorging und da aus dieser Region heraus mobilisiert wurde. Und das ist oft der Fall, dass die, sag ich mal, marginalisierteren Gruppen dann stärker die Protestbewegungen treiben. Und es war das besondere Element eigentlich bei Frau Leben Freiheit, dass es eben auch so diese diversen Stimmen, die es ja eben auch in Iran gibt, so in den Mittelpunkt gestellt hat. Also dass man sagt, es geht einerseits um Frauenrechte tatsächlich als zentrales Anliegen, also ja auch um sehr viel mehr Frauenrechte als in Anführungszeichen nur den Hijab, aber eben auch um darum, dass Jina Mahsa Amini eben sunnitische Kurdin war und dass darüber natürlich auch nochmal andere Identitäten in den Mittelpunkt standen als sag ich mal, bei anderen Protesten oder bei anderen Bewegungen. Und es ist auch immer schwierig zu sagen, also sozusagen zu verallgemeinern und zu generalisieren. Ich denke, 25, 26 hat man dann durchaus gesehen, es geht eigentlich sehr viel mehr um die gesamte Illegitimität des Regimes. Und das bedeutet dann aus unterschiedlicher Perspektive jeweils was anderes.
Hans, du kannst gerne, wenn du möchtest.
Ja, ich versuche mir gerade ein Bild zu machen, beziehungsweise hätte da gerne eine Antwort drauf. Iran ist ja islamische Republik und das herrschende System fährt da sozusagen eine Hardcore-Strategie mit aller Grausamkeit. Das erfahren wir auch. Bei denjenigen, wie ist die Struktur in der Zivilbevölkerung, vor allem bei denen, die eigentlich eine, ich würde es jetzt mal Liberalisierung oder ein weniger drastisches, hardcore-islamisches System sich vorstellen. Sind diese Vorstellungen immer noch fundiert in einer islamischen Geisteswelt und auch einer Vorstellung von Staat, der religiös fundiert ist? Oder basiert es auf anderen Vorstellungen von Gesellschaft, von wegen mir auch bürgerlichen Freiheiten, ich will jetzt nicht sagen westlichen Freiheiten. Wie verhält sich das zueinander?
Also was schwierig als Gesamteindruck zu sagen ist, sind so sehr breite Statistiken über Einstellungen und Positionen. Es gibt immer wieder Studien dazu, da sind aber die Aussagen gehen so sehr auseinander. Ich glaube, was relativ wichtig ist, ist, dass wir insgesamt sehen und sagen können, dass Iran eine Gesellschaft ist, die zunehmend säkular wird. Also wo insgesamt, ich glaube, 40% der Menschen sich als muslimisch bezeichnen und verstehen. Und das ja auch insgesamt betrachtet, aber ich glaube, ungefähr 60% der Bevölkerung sind relativ jung, sind eher jugendlich. Und das heißt jugendlich, aber nicht mal Gen Z bis Millennial. Und kann man mein Alter schätzen, wenn ich mich noch als jugendlich einordne in dem Kontext. Nein, aber das heißt, und da sieht man eben auch, dass gerade bei jüngeren Menschen auch diese Verbindung zu dem, was überhaupt Religion ist, sehr viel geringer ist und massiv abnimmt. Und in dem Sinne eine Legitimationsbasis des Regimes auf den Grundprinzipien, die es irgendwie über diese sozusagen islamischen und Glaubenswurzeln hat, in der Art und Weise nicht gegeben ist und auf gar keinen Fall gesamtgesellschaftlich gegeben ist. Auch bei einem sehr, also bei einem sehr diversen, bei einer sehr diversen Bevölkerung, die ja auch nicht nur muslimisch ist, sondern die ja eben auch kurdische, belutschische, andere arabische Stimmen und die ja auch nicht nur schiitisch muslimisch ist, sondern auch eine gewissen sunnitischen Minderheiten hat, gewisse christlichen Anteile hat und eben einen sehr großen säkularen Anteil. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und dann ist der Punkt, dass es ja aber trotzdem noch einen großen oder einen substanziellen Loyalitätsrückhalt für dieses Regime gibt. Und zwar zum einen eben aus diesen Komponenten heraus, von wegen tatsächlich wirtschaftlicher Abhängigkeit oder wirtschaftlichen Profit dann auch von dem System, aber durchaus auch noch ideologisch. Und das ist, glaube ich, bewegt sich in einem Rahmen von um die 20%. Und das ist zwar wenig, aber es ist immer noch substanziell genug. Und das ist so diese Schwierigkeit und diese Herausforderung, weil auch die müsste man, wir hatten das ja vorhin im Kontext von wegen, wie geht man um mit der Fragmentierung der Gesellschaft, wenn man konstruktiver darüber nachdenkt, die müsste man ja auch berücksichtigen.
Mhm. Das ist sozusagen der Andockpunkt für eine Folgefrage. Welche Rolle spielt der, ich nenne es jetzt mal, Anti-Amerikanismus in der auch kritischen Zivilgesellschaft. Ich meine, das Regime fährt das ganz offiziell als Strategie. Amerika ist der böse Todfeind. Und wie ist die Einschätzung? Wird das ideologisch geteilt oder ist das diversifiziert sich das? Und gibt es da auch so etwas wie ein Stadt-Land-Gefälle, wie wir das häufig haben, in sich auflösenden oder säkularisierenden Gesellschaften, die ursprünglich mal stark religiös fundiert waren?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, also was Was ich dazu allgemein sagen kann, ist, dass dieser Aspekt von ja, Tod den USA, was ja quasi dieser eine Kernpfeiler der Republik, der Islamischen Republik ist und war und was ja jetzt auch in dem Zusammenhang sicherlich nicht weniger werden wird, eigentlich in dem Sinne ein Stück weit abgenommen hat, oder das ist auch in diesem Punkt von, wie sich Iran sozusagen ja auch oder dieses Regime profiliert hat als Schutzmacht in der Region für andere Gruppierungen gegen diesen Imperialismus gegenüber, ja auch es in Iran viele Stimmen gab, die gesagt haben, wir sollten unser Geld, wir sollten unser Leben, wir sollten unsere Ressourcen und wir sollten unsere Zukunft für unser Land und für unsere Jugend und für unsere Menschen investieren und nicht für Milizen woanders und auch nicht für den Kampf gegen irgendeinen mehr oder weniger eingebildeten imperialistischen Feind. Also das ist etwas, was durchaus abgenommen hat. Die Nuancen und die Differenzierung und gerade so diese Frage von wegen in welchen Regionen, ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wo man sich befindet, weil es wird sicherlich unterschiedlich sein oder es ist mit Sicherheit unterschiedlich, ob man von Kurdistan spricht, iranisch-Kurdistan, oder ob man irgendwie von Teheran spricht oder ob man von anderen ländlicheren Regionen spricht oder Regionen oder Mashhad, wo es generell auch eine andere religiöse Orientierung gibt. Also ich denke, das ist nochmal eine wichtige Differenzierung auf jeden Fall.
Aha, Hans, wenn sich das jetzt nicht als Nachfrage bezieht, würde ich kurz darauf eingehen. Du hattest vorhin gesagt, dass der Iran sich insgesamt Richtung Säkularisierung bewegt. Das Regime aber an sich ist ja noch sehr theokratisch geprägt. Wie ist das Verhältnis insgesamt? Also nochmal in Bezug auf die Religion. Die Entwicklung konnte ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Da wollte ich fragen, wie die Diversität an Religionen im Land ist und woran du das die säkulare Entwicklung feststellst, wie sich das zeigt.
Das gibt es zum einen in Forschung, die es dazu gibt, so also auch zu Einstellungen, zu dem, wie sich Menschen äußern, in einer gewissen, mit den Schwierigkeiten und den, sag ich mal, Einschränkungen, die man mit Forschung zu Einstellungen, zu Positionen in so einem Kontext betreiben kann. Aber was man zum einen sieht, ist, dass die Zahl der Menschen, die sich eben als gläubig bezeichnen oder die sich eben auch als muslimisch gläubig bezeichnen, abnimmt. Und dass das vor allen Dingen auch ein Gefälle gibt zwischen Altersgruppen, also dass eben jüngere Menschen sich weniger religiös beschreiben, was ja auch eine Dynamik ist, die wir weltweit betrachten können und weltweit sehen, oder das heißt weltweit, aber die wir auch in anderen Kontexten sehen und zum Beispiel auch in deutschen und im europäischen Kontext sehen können. Und in dem Zusammenhang ist eben auch diese Diskrepanz zwischen der Ideologie, die das Regime irgendwie weiterhin aufrechterhält und ja auch irgendwie manifestieren möchte, und andererseits der Gesellschaft umso größer. Es gibt ja aber gleichzeitig auch einige Diskurse darüber, dass man sagt, okay, Iran potenziell wird sich vielleicht auch hinentwickeln zu einem nicht weniger autokratischen und nicht weniger repressiven Kontext, aber vielleicht etwas weg von einem religiösen Gottesstaat mehr hin zu einer Militärdiktatur, wobei sich ja jetzt mit der momentan sehr schwierig, Prognosen zu treffen, aber wobei sich ja auch natürlich jetzt irgendwie mit der Machtübergabe die Frage stellt, in welche Richtung das weitergeht. Aber diese Diskrepanz zwischen dem, worauf das Regime auf ideologischer Basis basiert und dem, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, die besteht auf jeden Fall.
Hans, ich glaube, du kannst. Hat sich gereimt, oder?
Nee, ich wollte gar nicht.
Ach so,
dann war da noch eine Hand oben? Nee,
okay, sorry. Alles gut, okay. Ja. Ich würde vorschlagen, damit wir da so langsam den Schwenk Richtung auch Diskussion bekommen und so ein bisschen zur Aktualität, hätte ich aber noch eine Frage, die so ein bisschen den Iran jetzt in den Kontext der Nachbarländer einsetzt, weil das ist ja noch ganz interessant für unsere Fragestellung. Wir haben jetzt sehr stark auf den innenpolitisch geschaut, außenpolitisch wird es natürlich jetzt gerade aktuell bedeutsam. Und die erste Frage, die so ein bisschen den Konnex bilden soll, ist die zur atomaren Aufrüstung. Die Geschichte der atomaren Aufrüstung des Irans kann man jetzt lange erzählen, wenn man sich den Atomvertrag oder diese Idee des Atomvertrags mit den USA anguckt, dann die Kündigung von Trump und den aktuellen Umgang damit. Aber vielleicht in aller Kürze erstmal die Frage, welche Bedeutung hat denn eigentlich dieses Atomprogramm für den Iran? Was war die Überlegung dahinter? Und stimmt das, was man in vielen Literatur findet, dass es ja anfänglich, also zumindest so wie man lesen kann, gar nicht das primäre Ziel war, da irgendwie eine Waffe draus zu basteln, sondern tatsächlich das für die Versorgung der Bevölkerung zu benutzen?
Ja, es war am Anfang, also dieser Punkt von wegen technologische Innovationen, auch Energiequelle etc. auf jeden Fall ein großer Faktor oder eben ein Mobilisierung oder Motivationsfaktor und ja auch ein identitätsstiftender Faktor zu sagen, als Symbol für Souveränität und Stärke eben auch eine technologische Unabhängigkeit gewährleisten zu können und ein wirtschaftliches Wachstum darüber gewährleisten zu können, auch den Aspekt, die Abhängigkeit von fossilen Energien auch in Iran irgendwie auszubauen. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich auch in dem Kontext, was auch in dem Kontext eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber genau, also aber dann eben auch sehr, oder aber auch in einem gewissen Kontext, das Nuklearabkommen oder das Nuklearprogramm auch im Sinne von einer Anreicherung und von einer waffenfähigen Anreicherung ja eben auch in Kombination mit der Frage von wegen, welche Art von Raketenprogramme gibt es oder in welche Richtung wird ausgebaut, das natürlich was ist, was sich in die Richtung zugespitzt hat. Interessant ist aber auch der Aspekt dessen, dass wir ja auch, wenn wir uns anschauen, was vor dem Krieg passiert ist, also auch die diplomatischen Verhandlungen und das, was Iran zumindest an der Stelle gesagt hatte, was sie bereit gewesen wären in diesem letzten Abkommen, das gerade zur Diskussion stand, bevor dann Israel und die USA angegriffen haben, da eigentlich dieses Abkommen sogar noch weiter gegangen wäre als das sogenannte JCPOA, das wir davor hatten, nämlich dass da tatsächlich auch sehr, dass Iran bereit gewesen wäre, sehr weitgehend auf das Atomprogramm zu verzichten. Also ich glaube, das ist nochmal ein Faktor, der da eigentlich, und wenn wir sozusagen auch auf die Aktualität gucken, ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, auf welche Art und Weise können wir irgendwie über eine Deeskalation oder hätten wir über eine Deeskalation oder Perspektive sprechen können?
Die Frage, die sich da immer so ein bisschen stellt, auch gleich für die Diskussion, glaube ich, nicht irrelevant ist, ist ja die Frage, da streiten sich ja auch alle drüber, weil man keine genauen Informationen hat, aber wie viel angereichertes Atom haben die denn überhaupt noch? Also wenn man Donald Trump Glauben schenken mag, hat der Angriff vor einem Jahr knapp, ein bisschen weniger als ein Jahr, mit den bunkerbrechenden Bomben da alles kaputt gemacht. Also sein Zitat war ja, alles ist vernichtet. Jetzt liest man, dass gewisser Anzahl ja noch entweder nicht zerstört worden ist oder entsprechend zumindest weggebracht worden ist. Haben Sie irgendwelche Informationen dazu? Ich weiß, das ist nichts valide, ist mir schon klar. Aber haben Sie irgendwelche Informationen, wo Sie sagen würden, okay, also es gibt so eine gewisse Idee, wie viele es sein könnten, wie viel noch da vorhanden ist, ob überhaupt noch was vorhanden ist, weil das ist ja gerade gleich für die Diskussion der Ursache des Angriffs nicht ganz irrelevant.
Nee, das ist in der Tat nicht ganz irrelevant, vor allen Dingen, wenn es darum geht zu sagen, es gibt eben dieses hoch angereicherte Uran, das nicht mit diesen bunkerbrechenden Bomben zerstört wurde, sondern dass einfach dessen Verbleib nicht klar ist. Das heißt, es gibt in einem Land, das gerade eben sich im Krieg befindet, wo man nicht weiß, in welche Richtung das geht, wo man nicht weiß, wie stabil oder unstabil das die Regierung oder das Regime ist und in welche Perspektive von potenziell Krieg oder Bürgerkrieg oder Ähnlichem es sich entwickeln wird, nicht klar ist, wo eine substanzielle Menge angereicherten, hochangereicherten Urans sich befindet in dieser Region oder wo auch immer auf der Welt, ist das, glaube ich, kein oder ist das nichts, was einen besonders gut schlafen lassen sollte und was vielleicht auch mit der Verknüpfung von wie sinnvoll ist diese Art von Taktik oder Strategie für das Ziel, das man dann erreichen möchte eigentlich, weil dieser Aspekt von wie möchte man eine Verifikation dessen, wo sich das Material befindet oder wie möchte man eine Sicherung dieses Materials gerade eben sicherstellen mit Bombardement, das geht ja eigentlich letzten Endes nur mit Bodentruppen, wenn man darüber sprechen würde.
Ja genau, das wäre die perfekte Überleitung schon zur Frage, aber eine letzte habe ich noch, bevor wir dann in göttlichen Diskussionen gemeinsam gehen wollen. Nämlich die Frage, die auch nicht irrelevant ist gleich für die Folge, nämlich der Iran ist ja nun umgeben von Nachbarländern, entsprechend arabischen Ländern primär natürlich vor allen Dingen. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, sie sind ja auch bekannt für ihre Proxykräfte, die im Prinzip den Iran, wenn man so möchte, nicht auf dem eigenen Grund verteidigen. Also wenn Sie vielleicht ganz kurz ein Bild davon zeichnen können, wie steht der Iran im Verhältnis zu den Nachbarländern? Wo ist quasi Kooperation, wo ist mehr Kollision und welche Rolle spielen die Proxys entsprechend in den Ländern, die sie dort platziert haben?
Also in dem Zusammenhang ist mit Syrien, und das ist natürlich die Frage, ob die Diskussion sich noch anschließt, aber ist mit Syrien natürlich einer der wichtigsten und größten Verbündeten des Irans mit der Revolution dort weggefallen und mit dem der neuen Regierung dort weggefallen. Und ja auch ganz explizit eine Regierung, die vorher im Endeffekt kollaboriert hat, jetzt konträr steht zum Regime in Teheran. Das heißt, dadurch wurde Iran auf jeden Fall geschwächt. Gleichzeitig gibt es eben die Golfstaaten und die Golfregion, wo sich einerseits natürlich sehr ideologische Rivalitäten aufbauen, ist aber in den letzten Jahren eigentlich eine gewisse Annäherung oder eine gewisse, sag ich mal, nicht Annäherung, aber eine gewisse Annäherung im Sinne von über diplomatische Abkommen und Regionaldiplomatie sich bewegt hat in so eine Richtung. Gleichzeitig ist Iran aber durchaus ein Faktor, der über die verschiedenen Proxykräfte und über die sogenannten Proxykräfte in der Region so eine Art Verteidigungspolitik gefahren hat über diese Art von PufferakteurInnen in der Region und darüber ja auch, und das sieht man ja jetzt auch eben auf eine schreckliche Art und Weise, sehr starkes horizontales Eskalationspotenzial hat und hatte. Und da eben vor allen Dingen über einerseits eine ideelle Komponente, also das heißt über dieses Element von Schutzmacht der Schiiten in der Region zu sein, als iranisches Regime, und aber auch über eine bestimmte finanzielle Unterstützung und Förderung dieser Akteure und eine Bewaffnung und Ausrüstung dieser Akteure tätig war. Und das ist dann vor allen Dingen im Jemen die Houthi-Rebellen auf der einen Seite, es ist auch die Hisbollah im Libanon, es sind verschiedene schiitische Milizen auch im Irak und auch der Aspekt natürlich der Hamas in Gaza. Und in dem Zusammenhang ist das ja auch einer der Winkel, die für Israel immer eines der Argumente mit in dem Kontext ist und war, was das Ganze in einem globalen Kontext bedeutet. Und im Sinne von globaler Kontext gibt es dann natürlich auch noch andere Akteure quasi jenseits der Region, also Russland und China ganz explizit, die zwar nicht in einer militärischen Kooperation oder nicht in einem militärischen Bündnis als solches, wie wir es irgendwie es besteht quasi kein Verteidigungsbündnis oder ähnliches, bestehen, aber gleichwohl sowohl politisch als auch strategisch taktisch unterstützen. Also das heißt, zum Beispiel nicht mit expliziten da gibt es auch verschiedene Diskussionen, das ist ein bisschen schwierig zu verifizieren, aber eher nicht mit Waffenlieferungen unterstützen, aber sehr wohl mit Intelligence, also das heißt mit Informationen und Aufklärung explizit und mit Geheimdienstkooperationen explizit unterstützen, mit Technologieaustausch, aber auch mit Technologielieferungen, auch mit der Lieferung von Dual-Use-Gütern, sage ich mal, Iran auch supporten in ihrer Art und Weise der sicherheitspolitischen Ausrüstung und Aufstellung. Und ein wesentlicher Faktor ist auch, dass China über die Öllieferungen und Ölexporte aus Iran nach China natürlich auch einer der regimestabilisierenden Faktoren über die wirtschaftliche Komponente ist. Und letzten Endes China und Russland vor allen Dingen auch auf einer politischen Ebene und einer diplomatischen Ebene einen Rückhalt für das Regime und die iranische Regierung sozusagen auch im Kontext von UN-Gremien und internationalen Systemen darstellen.
Oh ja, eine ziemlich komplexe Lage insgesamt, wer mit wem und wie und was. Deshalb ist der Konflikt wahrscheinlich auch so hochinteressant. Und ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt ein bisschen uns eine Basis geschaffen haben zum Iran und zum Konflikt, können wir ja mal auf die Aktualität gucken. Also auf das, was da in den letzten Wochen passiert ist. Letztlich dieser Präventivschlag, auch wenn der Begriff völkerrechtlich nicht nur schwierig, sondern glaube ich auch falsch ist, an der Stelle des Israels und der USA. Und die erste Frage, die sich stellt, und Frau Müllheim, da können Sie sich ja erstmal ganz kurz entspannen, also Sie sind gerne auch gefragt, so ist es nicht gemeint, aber Sie können vielleicht kurz durchatmen. Die Frage geht erstmal an euch. Das ist ja ein viel diskutierter Punkt, warum das Ganze überhaupt? Also wenn man Donald Trump Glauben schenken mag, haben sich die Ursachen ja teilweise täglich geändert. Auch Pete Hegseth hat da teilweise seine Gründe immer wieder mal angepasst. Wenn man dem israelischen Staatschef entsprechend Netanyahu zuhört, dann hat der davon zumindest gesprochen, dass es ja sein größter Lebenstraum war. 40 Jahre hat er darauf gewartet. Ja, die Frage der Ursache, die ist ja durchaus schwierig zu beschreiben. Deshalb gebe ich die Frage natürlich gerne sofort an euch. Was würdet ihr nachdem alles, was ihr bisher gehört und gesehen habt, sagen? Was ist die primäre Ursache? Warum gab es diesen Angriff? Welche Motive stecken dahinter? Und natürlich darf TM starten, es ist ja traurig.
Also größter Lebenstraum, Krieg ist schon mal crazy, möchte ich anmerken. Das ist wirklich, also verloren. Abgesehen davon würde ich es wie folgt herleiten. Innenpolitisch steht Donald Trump jetzt gerade nicht so auf soliden Füßen in den Vereinigten Staaten. Man munkelt, es läuft nicht so. Es kommt irgendwie, also was er da macht, kommt irgendwie nicht so gut bei der Bevölkerung an, verstehe ich gar nicht. Und da muss man natürlich ablenken. Und wie könnte man besser ablenken, als indem man einen Krieg anfängt? Und also das ist ja jetzt auch kein unbekanntes Muster in den Vereinigten Staaten, geschweige denn bei Donald Trump. Und deswegen, also das würde ich sogar als mit eine der Hauptursachen verorten, dass Donald Trump schlicht und ergreifend ablenken will von dem, was eigentlich gerade in seinem eigenen Land passiert. Und ja, für Israel ist es eine willkommene Chance auf jeden Fall. Also wie schon angesprochen worden ist, Netanyahu wartet ja auch nur darauf und aus israelischer Perspektive ist Iran ja der Hauptfeind, der Erzfeind überhaupt. Das heißt, die Gelegenheit wird natürlich genutzt. Aber einen Plan dahinter kann es auf gar keinen Fall geben, weil wenn man sich den Iran mal anschaut, selbst wenn die USA einen Bodeneinsatz fahren würden, würde das gar nicht funktionieren. Weil das Land ist ja komplett, also aus geografischer Perspektive, ist das Land komplett zersplittert in verschiedene Minoritäten. Dann hat man riesige Gebirgszüge, die sämtliche militärischen Aktionen, die über das Bomben hinausgehen würden, drastisch erschweren. Und deswegen durchdacht ist das, was Donald Trump dann macht, auf jeden Fall nicht. Und man könnte es jetzt natürlich unter den Schutzschirm stellen, zu sagen, okay, aber man hilft ja der Bevölkerung des Iran, die sich sozusagen von diesem Regime befreien will, augenscheinlich funktioniert das aber gar nicht, weil ja gar kein Plan dahinter ist. Also die aktuelle Vorgehensweise ist ja einfach, wir töten den religiösen Führer und der als nächstes kommt, den versuchen wir als nächstes zu töten, bis keiner mehr da ist. Das wird halt aber nicht, also das wird gar nicht funktionieren. Ich verstehe gar nicht, wie wenig man darüber nachdenken kann. Und was jetzt noch hinzukommt, ist, dass Donald Trump natürlich versucht, auch so ein bisschen die Europäer mit in die Pflicht zu nehmen. Er hat ja im Prinzip schon eine Wirtschaftskrise in Europa damit ausgelöst, weil jetzt natürlich die ganzen Ölexporte nicht mehr funktionieren. Und ja, das ist natürlich auch nochmal ein politisches Mittel, womit er irgendwie ablenken kann von der Situation im eigenen Land, wenn er jetzt sagt, okay, hier guck mal, die NATO-Mitglieder, die helfen uns gar nicht, die unterstützen uns gar nicht, aber wir können das auch ohne die. Aber warum unterstützen die uns gar nicht? Also deswegen, meines Erachtens nach gibt es auf jeden Fall gar keinen klaren Plan und es geht aus Donald Trumps Perspektive vor allem darum abzulenken von der Situation im eigenen Land.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall anschließen dahingehend, dass ich auch nicht wirklich einen Plan erkenne dahinter. Ich glaube, das ist alles sehr willkürlich teilweise wirklich und einfach ziellos, was die USA und Israel da machen. Was man da, finde ich, trotzdem nicht vergessen sollte, wenn man jetzt über die Ursachen spricht, ist dieser Einfluss von Israel und natürlich auch von Netanyahu, der meiner Meinung nach auf diesen Angriff auch wirklich sehr wichtig war, weil, glaube ich, Netanyahu da vorher sehr, sehr viel Einfluss auf Trump geltend gemacht hat und da wirklich massiv auf ihn eingeredet hat, dass dieser Angriff jetzt erfolgen soll und dass sie das eben gemeinsam als Manöver so durchführen, weil er eben einfach letztendlich das Momentum gerade erkannt hat. Es ist ja einfach so, dass die Proteste im Iran ja wirklich die größten seit langem sind, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten. Das sind ja wirklich riesige Proteste und auch im ganzen Land hat es ja stattgefunden. Das hat ja auch Frau Mittermeier vorher schon angesprochen gehabt, dass eben diese Proteste dort wirklich gerade, ja, dass man wirklich denken könnte, dass der Iran so nah wie lange nicht mehr an einem Wechsel des Regimes steht, hat natürlich jetzt letztendlich nicht wirklich funktioniert, aber zumindest hätte man das denken können bei dem Ausmaß dieser Proteste, die sich ja wirklich über viele, viele Städte auch erstreckt haben und nicht nur über die Hauptstadt. Und da glaube ich einfach, dass da ganz viele Faktoren zusammenkommen, was die Reaktion von USA und Israel betrifft, dass man einfach ja dieses Momentum gerade erkannt hat, dass man einfach gesehen hat, dass es gerade ein günstiger Zeitpunkt ist, um zu diesem, ja, Präventivschlag will ich eigentlich fast gar nicht nennen, das ist eigentlich wirklich einfach absolut falsch in jeder Hinsicht, aber um zu diesem Manöver auszuholen, hat man einfach wirklich gesehen, dass der Zeitpunkt gerade gut ist. Und natürlich hat Trump da keinen wirklichen taktischen, sinnvollen Plan dahinter. Das würde ich auch komplett so unterschreiben. Da ändert sich ja, wie gesagt, seine Meinung auch irgendwie jeden Tag dazu. Und das heißt, immer wird dann irgendein anderer Grund angegeben. Ich denke mal aber trotzdem, dass man auf jeden Fall sicher sagen kann, dass es nicht dem Schutz der Bevölkerung diente. Also das ist, glaube ich, wirklich kaum, dass das israelische, nicht das israelische, dass das iranische Volk für Trump im Mittelpunkt steht. Sondern es wird mit Sicherheit andere Gründe gegeben haben. Und ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, dass das Atomprogramm doch noch was damit zu tun hatte, dass jetzt dieser Angriff erfolgt ist, weil es ja da durchaus auch irgendwie widersprüchliche Aussagen gab. Also es gab ja Geheimdienstinformationen aus den USA. Nachdem Trump das ja letztes Jahr da schon ganz viel zerbombt hatte, hat er ja quasi danach gesagt, dass so gut wie alles zerstört ist, dass er quasi irgendwie alles zu Boden gebombt hat. Und letztendlich gab es aber danach ganz, ganz viele widersprüchliche Geheimdienstangaben aus den USA selbst von ganz vielen führenden Personen, die gesagt haben, dass das halt gar nicht stimmt und dass Trump da halt wirklich komplett falsch liegt in der Einschätzung. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es jetzt irgendwelche Leute gab, die ihn da noch eines Besseren belehrt haben und irgendwie aufgezeigt haben, was denn gerade die Lage ist und dass er deswegen vielleicht entschieden hat, dass er da doch nochmal zum militärischen Schlag ausholt.
Noch eine kleine Ergänzung, bevor RB gleich kann, zu diesem Thema Einflüsterer von Netanyahu. Vielleicht habt ihr das gelesen. Es gab einen Artikel in der New York Times, da hat sich der außenpolitische Sprecher von Obama, ehemalige Sprecher, gemeldet und hat gesagt, ja, er kennt das schon. Zur Zeit von Obama war das so, dass die Israelis mehrfach gesagt haben, übrigens, lieber Barack, morgen greifen die den Iran an, macht mit, sonst gehen wir unter. Und das hat nie stattgefunden. Also um diese Einflussnahme so ein bisschen darzustellen, wie viel das dran ist, weiß ich nicht. Ich finde es aber sehr interessant, dass man dieses Narrativ schon mehrfach benutzt hat zur Erklärung. RB, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also ich glaube, das ist ja jetzt ein ziemlich überwältigender Konsens, den wir hier alle haben, dass es absolut keinen Plan hat. Ich würde vielleicht sagen, dass da grundsätzlich irgendwann mal eine Art Plan dahinter steckte. Das Problem ist aber, dass dieser Plan so unausgereift war, dass man dann in dem Moment, wo sich eine Möglichkeit ergeben hatte, einfach drauf losgeschlagen hat und gehofft hat, wird schon irgendwie funktionieren. Also ich meine, man darf natürlich, also ich würde sagen, der Hauptgrund, warum es so ist, ist, weil unfassbar viele Faktoren zu diesem einen Zeitpunkt eben sich perfekt ausgerichtet haben. Also wir sehen halt, wir haben zwei Präsidenten, die irgendwie in ihrer Position gerade innenpolitisch komplett untergehen. Also Netanyahu ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum Netanyahu immer noch im Amt ist, ist, weil er genügend Krieg treibt, um von seinen eigenen Korruptionsproblem eben abzulenken. Donald Trump, für ihn sieht es nicht rosiger aus in den USA mit den Epstein-Files. Und dazu kommt auch einfach der Fakt, dass innerhalb der letzten, wie viel sind es, zweieinhalb Jahre eben sämtliche Proxy-Gruppierungen um Israel herum eben klein gehackt wurden und so eben ja, Angriffe eigentlich fast nur noch aus dem Osten kommen könnte. Es ist einfach so, dass es in dem Moment die beste Möglichkeit war, also die beste Situation. Wahrscheinlich aus taktischen Gründen, strategisch kann man es nicht nennen, weil dafür ist es nicht planmäßig genug gewesen im Voraus, dass man einfach jetzt und etwa die Chance nutzen wollte, sowas wie zum Beispiel während Verhandlungen einfach anzugreifen, kennt man ansonsten eher von Putin schon, aber das ist, hat natürlich ein komplett neues Ausmaß und man hat gesehen, dass Donald Trump definitiv der Letzte ist, der Nein sagen würde zu einem kleinen völkerrechtlichen Verstoß. Man muss sich nur die Entführung von Maduro anschauen. Und ich glaube, wahrscheinlich war Donald Trump noch elangeladen genug von dieser, als dass er sich gedacht hat, das schaffen wir auch. Wir machen das innerhalb von einer Woche weg. Hat leider noch nicht funktioniert.
Hans.
Ja, ich würde den Präventivkrieg-Begriff sehr scharf ablehnen. Gestern ist ja der in den USA der Chef des Nationalen Antiterrorzentrums, Sean Ken, zurückgetreten aus Protest gegen den Krieg. Der hat eine Erklärung, ein Dokument verfasst, was sich wirklich sehr zu lesen lohnt. In dem hat er klar gemacht, es gab aktuell überhaupt keine reale Bedrohung der USA durch Iran. Ich habe nie zuvor einen relativ hochrangigen Mitarbeiter dieser Administration so deutlich das formulieren, hören oder sehen. Und er hat dann aber auch gesagt, was passiert ist, dass eigentlich Netanyahu derjenige war, plus relativ starke israelische Lobby in den USA, die eigentlich Trump, wie soll man sagen, am Nasenring durch die politische Arena geführt haben. Eigentlich haben sie, das ist der Vorwurf von Kent, dass er sagt, eigentlich hat Netanyahu und die israelische Lobby in den USA hat Trump manipuliert. Sie hat ihn A, glauben lassen, dass tatsächlich eine unmittelbare Bedrohung bevorstünde und hat B, den Eindruck erweckt, dass das in der Tat innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen ohne weitere Auswirkungen für die US-Wirtschaft und Gesellschaft sozusagen lösbar wäre. Und beides ist offenbar, jedenfalls ist das nach meine Einschätzung stand aktuell, das ist einfach so nicht der Fall. Einen Plan gibt es, denke ich, nicht bei Trump, der hat sich vorführen lassen. Einen Plan gibt es sicherlich bei Netanyahu, der eine großisraelische Perspektive verfolgt, nicht erst seit gestern. Und zu der gehört natürlich auch, dass er alles, was an Israel-feindlichen und auch Hardcore-feindlichen Kräften in der Region da ist, wozu ganz bestimmt Iran, also das Mullah-Iran und die Proxys gehören, wenn er da Enthauptungsschläge im Sinne des Wortes führen kann, diese Gegnerschaft so klein und dezimiert wie möglich hält, dann tut er das. Das ist sein Plan. Und offenbar hat er es geschafft, Trump davon zu überzeugen, dass das alles machbar ist, zu geringen oder gar keinen politischen Kosten. Und ich habe die Befürchtung, dass das, und kann schon sein, dass Trump dann auch sagte, ja, da kann ich dann die Epstein-Geschichten und so weiter mit überdecken. Aber in den USA stehen die Midterms an. Und man liest, dass auch innerhalb der Republikanischen Partei sozusagen die Nervosität und das Entsetzen über Trumps eigene Planlosigkeit wächst. Und was passiert denn, wenn die Schäden für die US-Wirtschaft und vor allem auch für die US-Verbraucher, also die staunen ja jetzt auch, dass die Gallon Sprit bei über $5 liegt, das waren die auch nicht gewöhnt. Also da entsteht auf der Ebene der Betroffenheit der Konsumenten ein Gefährdungspotenzial, von dem Trump, glaube ich, noch gar nicht weiß, wie riskant das für ihn tatsächlich ist. Und er ist, letzter Satz, er ist nun mal im Grunde jetzt schon eine Lame Duck, wenn er nicht doch versucht, sozusagen eine mindestens dritte Amtszeit irgendwie zu ergattern. Alle wissen, dass er in 2,5 Jahren weg ist. Und dass da innerhalb der Demokratischen Partei, jetzt der Republikanischen Partei, jetzt schon Absetzbewegungen stattfinden, das ist eine Erosion der Trumpschen Macht. Und ich glaube, dieser Krieg, von dem ich keine Ahnung habe, wie lange der noch dauern wird, der wird zu dieser Erosion der Trumpschen Macht beitragen.
Nur zwei Gedanken, bevor Frau Mittelhammer gleich das Wort nochmal bekommt. Nur zu dem Begriff, ich habe den vorhin nur zitiert, ja, Präventivschlag, ich lehne ihn genauso ab. Du musst dafür auch gar nicht so weit gucken. Es gibt auf dem Verfassungsblog auch einen sehr guten Artikel von dem Professor für Völkerrecht Marko Milanovic, der dazu sehr gut begründet, warum dieser Begriff falsch ist, und hat es nochmal sehr schön eingeordnet. Nur ein Gedanke ganz kurz zu Hans, Erosion der Macht, ja, auf lange Sicht bin ich dabei, das haben wir in der letzten Folge ja schon mit Lukas Hermsmeier besprochen, wie die Tendenzen in den USA sind. Nichtsdestotrotz, alleine, dass er in beiden Kammern die Mehrheiten wieder dafür bekommen hat, da durchzugreifen, da hat ja keiner gegen ihn irgendwie interveniert, zeigt mir schon noch, dass er einen gewissen Einfluss hat. Du hast natürlich recht, wenn es auf lange Zeit, ne, auf the long run quasi so bleibt und die Tendenz ist ja groß, dass die wirtschaftliche Lage sich nicht verbessert, dann wird es schwierig. Und wir reden jetzt gerade von Öl, denk mal ein bisschen weiter, es geht ja auch um Dünger, also ist auch die Hauptquelle des weltweiten Düngers, ne, der ein riesengroßes Problem darstellt, gerade für Agrarsektoren. Und dann ist es schon interessant, wie er damit umgeht. Und ja, sein merkwürdiger Umgang damit kann für ihn schwierig werden, ne? Auf langen Weg auf alle Fälle. Frau Mittelhammer, Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Es wurde ja schon sehr viel gesagt. Vielleicht gerade, weil das Stichwort auch nochmal zum Völkerrecht gerade eben kam. Es gab gestern ja auch eine sozusagen Stellungnahme aus der Wissenschaft von 65 VölkerrechtlerInnen, die auch auf dem Verfassungsblog veröffentlicht, die eben auch sich zu dieser Einordnung sehr explizit und sehr, sehr gerade heraus geäußert haben. Das ist vielleicht auch nochmal in dem Kontext sehr wichtig, weil wir natürlich aus Gründen über Trump sprechen, aber gleichzeitig ja auch eine diffuse Bedrohungslage ja auch in einem deutschen Kontext immer wieder diskutiert wird und immer wieder erwähnt wird und immer wieder aufgebracht wird. Und ich denke, in dem Zusammenhang dieser Aspekt dessen, dass das Völkerrecht eine Bedeutung hat und leider aber eben in diesem Diskurs untergeht und nicht nur im Diskurs, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig zu betonen. Ich wollte nochmal den Aspekt aufmachen, ob jetzt ein Plan da ist oder nicht ein Plan da ist, ist, glaube ich, eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall schwer erkennbar. Was ich bemerkenswert finde oder erschütternd ist, dass diese Aspekte der Reaktion Irans, also diese horizontale Eskalation, die wir sehen, zu so einer Überraschung und zu so einer Reaktionsunfähigkeit gerade eben führt. Das war ja vollkommen, es war nicht nur zu erwarten, sondern es war ja explizit angekündigt als potenzieller Schritt, der bei so einem Angriff passieren würde. Insofern, und es war auch relativ schlüssig, dass das das Eskalationspotenzial ist, dass das iranische Regime seinerseits in so eine Reaktion auf so einen Angriff haben würde. Und diese Frage dessen, wie irgendeines der vermeintlich formulierten Ziele über einen solchen Angriff erreicht werden kann, ist, glaube ich, einer der Aspekte, also dieser sowohl der Aspekt Non-Proliferation als auch der Aspekt regionaler Sicherheit über Luftschläge und über Militärschläge, einschließlich dieser vorhersehbaren regionalen Deeskalation, ist ja auch etwas, was auch die Golfstaaten massiv destabilisiert, aber was auch das Vertrauen der Golfstaaten in alles, was eine internationale regelbasierte Ordnung ist, massiv destabilisiert. Und Vertrauen der Golfstaaten in so eine Ordnung wäre auch etwas, wiederum in die Zukunft gedacht, was wir ja brauchen würden, um irgendeine Art von diplomatischen Off-Ramp, also irgendeine Art von diplomatischen Möglichkeiten zu finden, um in diesem Kontext zu irgendeiner Lösung zu kommen, letzten Endes. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage, ob ein Plan implizit oder explizit eben nicht Regime Change oder ähnliches ist, sondern einfach letzten Endes Regime Kollaps. Weil im Endeffekt ist das, was eine der Möglichkeiten ist, die über diese Art, wie gerade dieser Krieg geführt wird, eine Möglichkeit sein kann. Und das vielleicht nochmal zurück zu dem Aspekt des Momentums, weil wenn wir uns anschauen, was Ausgangspunkt dieses aktuellen Momentums zumindest vermeintlich war, dann ja eben, und ich meine explizit vermeintlich, dann ja eben genau der Aspekt der Massenproteste und der Massaker im Januar. Und im Endeffekt ist es ja jetzt wiederum auch der Punkt, dass es die iranische Bevölkerung ist, die einerseits zwischen dem Krieg gegen Iran und andererseits zwischen dem Regime, das einen Internet-Blackout seit jetzt auch 2,5 Wochen nahezu installiert hat, der noch weitreichender ist als der im Januar sogar, das sogenannte Shoot-on-Site-Befehle herausgegeben hat. Es gibt in bestimmten Regionen und Provinzen Kriegsrecht. Also im Endeffekt, diese Bevölkerung wird komplett zerrieben zwischen allen Fronten. Und ich denke, das ist der Punkt, um den es wirklich leider Gottes gar nicht geht. Und es ist wirklich sehr bedauerlich, dass in dem Kontext auch in einem deutschen und europäischen Diskurs Völkerrecht und internationale Ordnung vollkommen abwegig sind.
Amen. EN.
Ja, es gibt irgendwie nicht mehr so viel Neues, was ich jetzt noch sagen kann. Also viel von dem, was ich sagen wollte, ist auch schon gesagt worden. Ich würde nur vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, dass Trump auch innerhalb seiner eigenen Reihen, ja, sieht man jetzt ja über die letzten Monate schon bei einigen Themen, aber jetzt gerade mit dem Angriff ja schon auch echt mit dem Feuer spielt. Also es gibt ja viele, vor allem ehemalige MAGA-AnhängerInnen, die sich jetzt auch gegen den Angriff ausgesprochen haben und auch gegen die Entwicklung von Trumps Führungslinie in den letzten Wochen. So was ich gelesen habe, war zum Beispiel von Marjorie Taylor Greene, die schon davor gewarnt hatte, dass Trump den Iran angreifen wird. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas, was er, wo ich nicht ganz einschätzen kann, ob er damit rechnet. Also ob er, also das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage, das so weiterzugeben, ob er damit rechnet, dass er sich auf zumindest, sagen wir mal, 51% seiner Leute da verlassen kann, aus seinen eigenen Reihen, dass sie da hinter ihm stehen. Oder wie sehr es doch auch in seinen eigenen Reihen bröckelt, dieser Rückhalt, den er da hat.
Ja, jetzt wurde zwar wirklich schon sehr vieles gesagt, aber ich würde trotzdem nochmal hinzufügen, was das Völkerrecht angeht. Das wurde jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Da hat Trump vor nicht allzu langer Zeit mal wörtlich gesagt, ich zitiere, ich brauche kein Völkerrecht. Das hat er in irgendeinem Interview mal genau so gesagt und ich glaube,
der New York Times sagt schon alles. Mit New York Times, haben wir letztes Mal schon zitiert,
genau, New York,
im
genau,
Intro
New York
zu hören Times, gewesen.
Also ja, genau, ja, und das sagt halt wirklich schon alles über sein Weltbild und über generell einfach sein Verständnis von Völkerrecht und von einer regelbasierten Ordnung, die er einfach als komplett sinnlos ansieht. Ja, jetzt nochmal der Bezug zur Iran-Eskalation, würde ich vielleicht nochmal sagen, dass Trump das ja auch von seiner Sichtweise her, dass die ja in Bezug auf den Krieg, der jetzt da ausgebrochen ist, der ja wirklich ziemlich hart ist und auch wirklich viele umliegende Länder, die eigentlich komplett unbeteiligt sind, trifft, das hat Trump, glaube ich, gar nicht so einkalkuliert, dass das so kommen wird. Ich glaube, Trump hat eine komplett andere Sichtweise drauf gehabt, weil er sich ja nach wie vor dem Frieden verpflichtet fühlt. Das ist natürlich, also er macht natürlich wirklich komplett das Gegenteil, aber er sieht es halt trotzdem, glaube ich, selber immer noch so, dass er nach wie vor alles eben für den Frieden tun will und dass dieser Eingriff im Iran seiner Meinung nach eben förderlich war für den Frieden. Das war, glaube ich, seine Sichtweise, warum er das so gemacht hat und warum er das auch sinnvoll fand, dass er eben davon ausgegangen ist, dass nachdem man sozusagen den obersten Führer im Iran getötet hat, was ja dann auch erfolgreich war, dass eben nach dieser Tötung sozusagen kaum noch eine Gefahr vom Iran ausgeht und dass man dann dem Frieden in der Region ein bisschen näher ist. Ich glaube, das war so die Sichtweise, die Trump da so ein bisschen hatte. Weil er eben nicht dachte, dass der Iran dann wirklich so lange noch verharrt und dass dann direkt ein neuer an die Spitze kommt und dass es direkt weitergeht und eigentlich wirklich an dem Regime sich nichts ändert. Das hat er, glaube ich, komplett unterschätzt. Und ich denke mal, auch in seinem ganzen Größenwahn, den er auch hat und so, ist er da wirklich, hat er sich da deutlich verkalkuliert und hat einfach nicht damit gerechnet, dass das doch so langwierig werden kann. Und das, also es war, ist natürlich absolut offensichtlich und war natürlich auch vorhersehbar, dass der Iran so massiv zurückschlagen wird. Aber ich glaube nicht, dass es bei Trump angekommen ist. Der hat da mit Sicherheit nicht mit gerechnet. Ja, hat es dann deswegen eben gemacht, sozusagen, in der Hoffnung, dass es dann schnell wieder vorbei ist und dass schnell wieder Stabilität in der Region herrscht, was natürlich nicht geglückt ist.
Vielleicht noch eine Ergänzung, bevor RB dann gerne den Punkt abrunden kann. Dieses Überraschtsein von ihm zeigt sich ja nicht bloß darin, vielleicht, dass da noch eine Regierung stabil geblieben ist. Es gab gestern auch in der New York Times einen Artikel über die Frage, wer ist eigentlich jetzt mit an die Macht gekommen? Und da wird die These vertreten, dass die jetzigen Nachfolger eigentlich noch stärkere Hardliner sind. Also klar hat das Regime eh darauf geachtet, dass es immer Nachfolger hat, ne, dass es immer doppelt besetzt ist, dass da quasi niemand irgendwie komplett das Regime zum Wanken bringt, wenn ein Kopf da abgeköpft wird oder weggebombt wird. Aber letztlich hat er dazu geführt, dass das Land, These von New York Times jedenfalls, noch stärker in die Diktatur rutscht. Und wenn man das dann noch damit verbindet, dass er ja scheinbar, und da muss es ja auch Berater gegeben haben, die ihn darauf hingewiesen haben, militärisch schwierig ist, diesen Iran niederzubringen. Also alleine durch Luftschläge hat man noch nie irgendwie ein Regime zum Wanken gebracht. Und Boots on the Ground möchte er nicht. Und gleichzeitig war man davon überrascht, wie viele ballistische Raketen der Iran doch noch hat, die er dann entsprechend auf die Nachbarländer geschickt hat. Das ist alles mit sehr vielen Fragezeichen verbunden. Was vielleicht aber zu der letzten Folge passt, wo wir ja auch ein bisschen über die Handlungsfähigkeit von Donald Trump und die Frage, was kann er eigentlich wirklich noch selber geredet haben und festgestellt haben, dass das schwierig ist so. Er ist nicht der Einzige, es gibt noch Netanyahu daneben, auch der muss sich ja militärisch irgendwie rechtfertigen und persönlich rechtfertigen, aber in beiden Kontexten ist das halt schwierig und das, glaube ich, stellt er gerade auch ziemlich stark fest. Deshalb ist diese Exit-Frage ja auch das wahrscheinlich, was er sich gerade täglich stellt und die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn er muss ja irgendwie gesichtswahrend da rauskommen. Aber RB, du hast das Wort.
Ja, ich wollte nur noch mal gesagt haben, ich glaube, selbst Donald Trump weiß nicht, was Donald Trump morgen macht und das war alles, was ich sagen wollte dazu.
Gut, dann hat Hans bestimmt mehr zu sagen.
Ja, naja, also wenn der, ich glaube schon, dass die Perspektive Regimekollaps in der Tat das Einzige ist, was man Trump als eine Art Strategie unterstellen kann. Nur Regimekollaps, das ist politisches Dynamitfischen. Ja, da werden Bomben ins Wasser geschmissen. Die explodieren und dann guckt man, welche Fische jetzt tot an der Oberfläche treiben und erntet die. Das ist eine katastrophale, zerstörerische und im Ergebnis auch ordnungspolitisch selbstzerstörerische Strategie. Und es wurde schon gesagt, als in den allerersten Tagen des Krieges wurde gesagt von hohen US-Militärs, wir sind relativ gut im Enthaupten, aber wenn es darum geht, nach dem Enthaupten eine neue Ordnung aufzubauen, sozusagen neue Strukturen zu entwickeln, da sind wir furchtbar schlecht. Und diese Selbsteinschätzung, die aus dem Inneren des auch konservativen US-amerikanischen Apparates kam, die bestätigt sich im Moment immer noch. Und von daher die Frage, ob tatsächlich die Kräfte, die sehen, was diese, welche selbstzerstörerische Wirkung so ein Systemkollaps haben kann, ob diese Kräfte am Ende stark genug sind, Trump davon abzuhalten, das weiß ich nicht. Das scheint mir aber eine ganz spannende Zukunftsfrage zu sein, weil Trump kann eben auch nicht auf Dauer, auch wenn er das denkt, er kann nicht alles einfach so machen, wie er will.
Und du meinst, dass ihn jemand dabei stoppt oder wer soll ihn da aufhalten?
Ja, ja. Das ist dieser jemand, das muss nicht eine einzelne Person sein. Aber wenn Kräfte, ich sag mal aus dem Bauch der MAGA-Bewegung, die sagen, wir, also wie Joe Kent, ist ja so einer, ist ja eigentlich ein Trumpist, ja, der eng und loyal zu Trump gestanden hat und der jetzt aber sagt, das, was da passiert, hat mit dem, was Trump versprochen hatte und Trump 1 und die Hoffnung von Trump 2 war ja immer gewesen zu sagen, wir wollen die USA aus Kriegen heraushalten und herausführen, wir wollen Kriege beenden. Und jetzt werden neue Kriege oder wird mindestens ein großer neuer Krieg geführt mit einem völlig offenen Ende. Weil was das Ergebnis eines solchen Systemkollapses sein kann und wird in der ganzen Region, das ist ja nicht auf Iran dann begrenzt, dann ist Israel, dann ist Libanon betroffen, dann ist Israel betroffen, dann ist Jemen betroffen, die ganzen Golfstaaten, wissen wir alles nicht. Und meine Hoffnung ist, dass es genug konservative Akteure gibt, die sagen, was diese Form von politischem Dynamitfischen können wir einfach nicht verantworten. Und ein Zusammenwirken solcher Kräfte, auf wen die sich dann am Ende vielleicht als Person oder Personen einigen, weiß ich nicht. Das wäre im Moment meine Hoffnung.
Die Frage, die ich mir noch stelle, vom Mittelhammer, Sie können dann gerne gleich da anschließen, aber Hans, erstmal an dich. Die Frage, die ich mir dann schon stelle, das mag alles so sein, wie du sagst, und er geht ja nicht blind durchs Leben, er merkt ja auch, wie der Wind in seiner eigenen Bewegung letztlich sich dreht und welche Probleme dahinter stehen. Aber trotzdem wird Donald Trump, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann einfach sagt, gut, jetzt ist Schluss, so Feierabend, jetzt ziehen wir unsere Sachen ab und dann war gut. Denn er hat ja trotzdem zu verteidigen, was er da geschafft hat. Er stellt sich ja nicht ohne Grund hin und sagt immer, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Davon stimmt die Hälfte zwar nicht, aber er versucht es ja zumindest. Also wie soll er aus dieser Situation gesichtswahrend rauskommen? So,
weil das wird die allergeringste Schwierigkeit sein. Wenn Trump zu der Einsicht genötigt wird, dass ein weiteres Fortführen dieses Krieges sozusagen mehr, auch für ihn, mehr selbstzerstörerische Wirkung hat, als ein irgendwie geartetes Ende. Er war ja immer sehr kreativ da drin, auch Dinge, die eigentlich ein Scheitern waren, dann doch noch als Erfolg darzustellen. Das wird, wenn dieser Punkt erreicht ist, diese Wasserscheide, dieser Kipppunkt, ich sag mal, der Kipppunkt innerhalb der MAGA-Bewegung, wenn der erreicht ist, dann wird Trump der Erste sein, der innerhalb von 2 Tagen eine Niederlage als Erfolg verkaufen wird. Habe ich gar keine Zweifel.
Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie er das verkaufen möchte. Aber gut, Frau Lama, Sie haben das Wort.
Ja, ich glaube das tatsächlich auch, dass dieser Aspekt, dass was auch immer es sein mag, als Erfolg zu verkaufen, das ist, was Trump durchaus gelingen kann. Er hat ja es auch geschafft, den Ausgang des 12-Tage-Kriegs als die erfolgreiche Beendigung des Problems des iranischen Atomprogramms zu bezeichnen, nur um jetzt als eines der großen Aspekte, als des Grunds für diesen Krieg, das iranische Atomprogramm heranzuführen, ohne diesen logischen Widerspruch in auch nur einer Sekunde oder mit einem Wimpernzucken zu acknowledgen. Weil ich glaube, darum, auf welche Art und Weise Donald Trump Narrative framed, sodass es für ihn hinterher passt, das ist, glaube ich, kein Problem, mit dem er sich lange aufhält. Und glaube tatsächlich auch möglich. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist in dem Aspekt, wir sehen ja, also zum einen der Aspekt der Midterms, der kommt, und zum anderen der Aspekt dessen, dass die Situation, und das ist, glaube ich, etwas, was hineinfüttern kann, hoffentlich in konservativen Widerspruch in den USA, ja auch die ist, dass die Situation der Truppen, die beispielsweise der Marines beispielsweise, die seit Monaten im Einsatz sind und in einem desolaten Einsatzzustand sind in der Zwischenzeit, also was sich ja quasi teilweise im Marineeinsatz entwickelt, der mit Länge oder bis hin einer der längsten Einsätze sein könnte seit dem Vietnamkrieg unter katastrophalen Zuständen. Und ich glaube, dieser Aspekt dessen, wie dann potenziell das Militär irgendwann in den USA auch in den Widerspruch umkippen wird. Das ist vielleicht einer der Aspekte, die sich im Zusammenhang mit den Midterms in so einer Dynamik entwickeln könnten. Inwieweit dieses System dafür überhaupt noch empfänglich ist, ist, glaube ich, eine andere Frage. Da müsste man jetzt Trump-Administrations- und USA-ExpertInnen hinzuziehen. Ich möchte aber noch den Punkt machen, dass zwischen einem vermeintlichen Regime-Kollaps oder einem vermeintlichen Ausgang dieses Krieges oder Ende dieses Krieges über Regime-Kollaps eben ja noch steht, dass dieses Regime in Iran sich nach wie vor diesem Krieg widersetzt und dass zwischen einem Ende, der mit Regime-Kollaps einhergehen würde oder mit irgendwas anderem und dem, was wir gerade eben haben, noch Welten liegen. Und dass dieses System, dieses Regime, diese Regierung sich eben trägt und dass es nicht so einfach ist, wie sich, also dass es nicht einfach mit einem Bombardement und mit einem Killing the Head of a Snake und die 12 anderen Köpfe auch noch getan ist. Und ich glaube, das ist extremst wichtig, wenn es darum geht, zu überlegen, wie man diesen Krieg beenden kann. Und es ist auch extremst wichtig, wenn man sich überlegt, wie es dann weitergehen kann und welche zukünftigen Perspektiven das eben auch für Iran bedeutet. Weil sicherlich sollte dieser Krieg zu einem Ende führen, in dem dieses Regime in irgendeiner Art und Weise noch fortbesteht, führt es zu einer massiven Verengung jeglichen Raumes, die es irgendwie die Menschen in Iran gerade eben noch gibt oder gegeben hat vor dem Krieg. Und ich glaube, darauf haben wir überhaupt keine Antworten, darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Und darauf gibt, also in dem Kontext gibt es auch überhaupt kein Nachdenken. Und das ist etwas, was sowohl aus einer politischen als auch aus einer analytischen Perspektive extremst riskant und extremst gefährlich und wahnsinnig kurzsichtig ist. Gerade eben mit der Perspektive darauf, dass all die Gründe, all die Ursachen, die die Menschen in Iran seit vielen Jahren immer wieder auf die Straße bringen, trotz der extremsten Widrigkeiten, ja auch nicht verschwunden sind. Und gerade wenn wir über eine Destabilisierung oder Stabilisierung der Region und über Aspekte von Sicherheit und über Aspekte menschlicher Sicherheit sprechen, ist das, glaube ich, etwas, was wir sehr, sehr viel stärker in den Blick nehmen sollten.
Ja, ich glaube, da haben wir ein großes Feld uns angeschaut, zumindest in Teilen. Vielleicht die Schlussfrage an Sie, Frau Mittelhammer. Sie haben gerade zwar schon so ein bisschen ein Szenario gemalt, aber wenn man Sie jetzt trotzdem fragen würde und sagen würde, geben Sie doch mal eine Empfehlung. Wie sieht dieser Konflikt in den nächsten Wochen aus? Wie entwickelt er sich? Was wäre Ihre Empfehlung? Zieht, wörtlich gesprochen, Donald Trump den Schwanz ein und beendet diesen Konflikt? Eskaliert er weiterhin? Was passiert mit der Regierung? Wie wäre Ihre kurze Einschätzung dazu, was passiert in den nächsten Wochen?
Ach, schon meine Güte.
Ja, das Schlimmste kommt am Schluss, wie aber.
Ja. ich bin kein Fan von Glaskugellesen, weil ich glaube, das wäre das jetzt. Ich bin eher daran, also mir ist wichtiger zu überlegen, was können wir denn in jedem Szenario tun, das sinnvoll wäre. Weil in welche Richtung, also wir hatten schon darüber gesprochen, es käme darauf an, es ginge darum, Donald Trump dazu zu bringen, davon abzukehren. Es ginge darum, auch Israel dann dazu zu bringen, abzukehren. Aber in dem Sinne, finde ich, wäre es extrem wichtig, dass sich Deutschland, dass sich eine Europäische Union zu einer Position hinringt, die es ja bisher immer noch nicht auf eine Art und Weise gibt, dass es darum geht, eine Rückbesinnung auf internationale Ordnung herzustellen, die es auch auf einer europäischen Ebene gerade nicht mehr in der Art und Weise gibt oder gegeben hat, sich klar zu völkerrechtlichen Prinzipien zu bekennen und in dem Kontext nach AkteurInnen zu suchen, regional oder eben auch international, mit denen man auf irgendeine Art von diplomatische Initiative hinwirken kann, in dem Zusammenhang dessen, dass es einen hoffentlich danach geben wird. Und gleichzeitig sollte man eben diesen Aspekt von, was passiert eigentlich im Land, was passiert eigentlich in Iran nach diesem Krieg, jetzt in den Mittelpunkt stellen und sollte eben sich sehr massiv abwenden von der Polarisierung, in die wir ja auch als internationale Akteure, als internationale Gemeinschaft hineingegangen sind, zu sagen, vereinzelte Stimmen hochzuhalten und den restlichen Diskurs irgendwie auszublenden, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, sondern da wirklich tatsächlich in die Diversität zu schauen, möglichst die Realität im Land in den Blick zu nehmen und da eben genau diesen Aspekt eines Nation Buildings oder diesen Aspekt politischer Perspektive und politischer Zukunft viel stärker zu analysieren, zu verstehen, aber dann eben auch zu fördern. Und das wäre jetzt mein Element, mein Plädoyer, um mich von Spekulationen ein bisschen fernzuhalten.
Ja, das war jetzt die hans-jessischste Antwort, die es gibt. Hans sagt auch immer gerne, ich mag die Kristallkugel nicht. Deshalb hat das sehr gut gepasst. Da können Sie sich mit Hans die Hand quasi virtuell geben. Da hätte ganz ähnlich geantwortet. Frau Mittelhammer, wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie uns heute mit uns auf den Iran geschaut haben und wir so einen kleinen Einblick zumindest nehmen konnten. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, es war sehr schön. Also das Thema nicht, aber das Gespräch.
Ja, das ist leider so. Die schlimmen Themen müssen wir auch besprechen. Insofern sind wir am Ende der Folge angekommen. Herzlichen Dank an euch, an alle Teilnehmenden. Danke an Hans, dass du heute wieder fleißig bei uns gewesen bist.
Und ihr gerne, wisst ja, gerne.
Ja, sehr schön, genau. Ihr wisst ja, wir sind im Endspurt. Das heißt also im April sehen wir uns, hören wir uns nochmal regulär wieder mit einer Folge zum Thema, was gefühlt, wenn ich gerade im Kontext Schule mich bewege, das Thema schlechthin ist. In denen sich irgendwie alle in Rabbit Holes eingraben. Ich will dazu gar nichts aktuell noch so viel mehr sagen. Im Mai die Spezialfolge Thema Antisemitismus und dann im Juni die große Abschlussfolge nach 6 Jahren. So ein paar Sachen sind heute dazu auch schon gefallen, was wir da planen. Insgesamt sei nochmal erinnert an die Umfrage für den Sommer, für die Best-of-Folgen. Da haben Stand heute zwar schon fast 10.000 Menschen teilgenommen. Danke dafür nochmal. Aber umso mehr, umso besser. Dann hat man eine genauere Zahl, welche Folgen wir quasi nochmal revivalen in dem Sinne. Und es sei wie immer noch mal gerne an die Feedback-Möglichkeit erinnert über die sozialen Netzwerke oder über unser altbekanntes Feedback-Tool. Ihr kennt das Ganze, den ganzen Spaß. Nutzt das für die letzten Monate gerne noch mal für uns. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, sofern es aktuell schön ist, aber zumindest kommt die Sonne, der Frühling kommt, es fängt an zu blühen. Es gibt ja auch schöne Sachen, an denen man sich erfreuen kann, wenn auch die Weltlage gerade nicht so schön ist. Bleibt politisch und bis bald. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.